Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltrieb. Wir hatten jetzt schon ein paar Wochen Pause, jetzt geht's wieder los. Sakko, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Josh, servus. Ich freue mich auch, dass wieder weitergeht, nachdem wir ja irgendwie Termine hatten oder krank waren und deswegen es ausgefallen ist. Mir geht's jetzt eigentlich ganz gut. Ich war auch wieder angeschlagen letzte Woche, aber jetzt bin ich wieder auf dem Dampfer.
Sehr gut. Das ganze Team Advance Football war ja angeschlagen. Und zwar, wir waren im hohen Norden. Wahrscheinlich hat uns die Luft nicht gut getan. Wir waren nämlich bei den St. Pauli Rabauken und hatten dann eine sehr, sehr geile Fortbildung mit fast 200 Teilnehmern am und im Millerntor-Stadion. Und es ist dann natürlich eine super geile Location gewesen für den Kinderfußball. Es war super kurzweilig. Wer sich das Ganze nochmal angucken möchte, wir haben das auch groß auf Instagram, auf Facebook und Social Media geteilt. Gibt auch so einen kleinen Aftermovie. Also für mich war es eine absolut rundum gelungene Veranstaltung. Ich weiß nicht, was war dein Eindruck dazu?
Mir geht's ähnlich. Und wenn man sieht auch, wie klein am Ende des Tages doch der Aufwand sein kann für die einzelnen Parteien, um so viele Menschen dann mit Inhalten zu erreichen und auf die Anlage zu bewegen, ist es halt, ja, also fast schon irgendwie so ein Must-Have als Bundesligist, zu sagen, was wirkt mehr als eine Veranstaltung im Stadion der Profis? Da kommen die Leute allein deswegen gerne hin. Und dann hast du dazu auch noch Inhalte, die irgendwie angepasst sind auf den Kinder- und Jugendfußball. Und ja, da sieht man, glaube ich, welche Strahlkraft und wie sexy dann so ein Bundesligist auch Inhalte vermitteln kann.
Absolut. Und wir machen eben direkt weiter. Und zwar haben wir eine Fortbildungsreihe mit dem VfB Stuttgart zusammen im Süden von Deutschland, ganz genau in Friedrichshafen, in Balingen, in Trier, in Pfullendorf, in Eislingen. Habe ich noch eins vergessen?
Nee, fünf. Ich glaube, das waren alle fünf.
Und dann halt. Genau, fünf Stück. Genau. Und dann noch die Leuchtturmveranstaltung im Juni. Da machen wir das Ganze nämlich auch am Stadion vom VfB Stuttgart auf dem Gelände. Das wird auch wieder ein Riesending, hoffentlich mit schönem, gutem Wetter. Es wird sehr viel Input geben. Wir packen aber auch die Shownotes nochmal in die Beschreibung und Informationen in die Shownotes. So rum ist es. Genau, aber lass uns mal inhaltlich reinstarten. Du hast wieder ein Thema mitgebracht. Um was geht's denn?
Ja, ich habe, musst du jetzt eigentlich noch auf den Knopf drücken?
Oh ja, stimmt. Einen Moment. Ja.
Sehr gut. Ich habe das Thema ich habe es genannt, Auswahl der richtigen Coaching-Art. Und zwar habe ich das am Freitag mal wieder gemerkt. Da ist es mir wieder sehr präsent geworden. Ich war auf dem Platz für ein Training. Und da hat ein Elternteil zugeguckt, eine Mama von einem Kind aus der U12. Und ich habe danach, also es ist so ein, ja, ist kein Kleingruppentraining, sind 8 Kinder, aber kleiner als die gewöhnliche Gruppe. Und ich habe sie danach gefragt nach irgendwie Einschätzung des Kindes zum Training. In der Regel gehen die nämlich danach sofort in ihre eigene Einheit oder halt nach Hause. Ich habe dann wenig Möglichkeit, mit denen zu quatschen. Da wollte ich sie fragen, was denn vom Kind quasi weiter nach Hause transportiert wird. Und so sind wir irgendwie ein bisschen ins Quatschen gekommen, auch zu dem Thema, wie nimmt denn dieses Kind Inhalte auf? Und das war ganz interessant, weil ich eben meine Erfahrung mit ihm dann irgendwie beschrieben hatte und hatte gesagt, ey, der ist halt, mir ist irgendwie nur das Englische eingefallen, highly coachable, also der ist sehr coachbar. Wenn du ihm was erklärst, dann schafft er diesen Transfer in seine nächste Aktion wahnsinnig schnell. Also du sagst ihm eine Sache und er ist so gut im Transferieren dieses Inhalts, dass die nächste Aktion schon anders aussieht, weil er das schafft. Und das bringt mich eben zum heutigen Thema von meiner Seite aus, weil du genau das bei anderen Kids nicht hast. Sie hat gesagt, ja, das ist auch die Rückmeldung, die Lehrer in der Schule geben. Also er ist halt so everybody's darling in der Schule, weil was gibt's Geileres für einen Erwachsenen, als wenn er einem Kind was erklärt und das Kind macht es halt 10 Sekunden später genau so. Da haben wir das Gefühl, der hat mir zugehört, ich habe es gut erklärt, der hat es jetzt umgesetzt, der lernt, der entwickelt sich und es gibt uns als Erwachsene ja ein sehr, sehr gutes Feedback und wir fühlen uns gut dabei. Deswegen habe ich gesagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass dann die Bewertung halt nochmal anders ausfällt, weil das die typische Art ist, wie wir als Erwachsene halt Inhalte vermitteln. Und in dieser gleichen Gruppe gibt es aber jetzt auch zwei Kids, die das nicht so machen. Die lernen nicht auf so eine Art. Also wenn ich denen da in der Aktion was versucht zu erklären oder nach der Aktion, dann habe ich das Gefühl, der hört gar nicht richtig zu, der ist gar nicht bereit für diesen Inhalt und gar nicht bereit für mein Coaching, geschweige denn davon, das irgendwie zu versuchen umzusetzen in der nächsten Aktion. Ja, und das ist mir da nochmal extrem bewusst geworden, weil ich bin ein Freund davon, diese Coaching-Arten zu variieren. Also zu sagen, also Kind A, das sehr gut coachbar ist über so einen klassischen Ansatz, indem ich ihm etwas erkläre und er macht es dann in der nächsten Aktion und hat quasi diesen Punkt dann für sich mitgenommen und von Aktion zu Aktion besser zu werden, weil er bewusst darauf achtet. Das ist ja nur eine Möglichkeit, wie ich damit umgehen kann. Und ich merke immer wieder, wie man als Trainer in so Muster verfällt, wo man seinen Coaching-Stil dann hat. Heißt, ja, ich habe jetzt Trainer, die sehr viel anhalten und so Start-Stopp-mäßig erklären. Und dann machen die das immer so und sind sauer auf die Spieler, die es nicht schaffen umzusetzen. Mach doch jetzt mal, ich habe es doch gerade eben erklärt. Und wenn man sich anschaut, was so die Kinder teilweise machen, wenn ich so eine Art der Vermittlung wähle, die gucken ja durch die Gegend, die sind ja überhaupt nicht aufnahmebereit auch darüber und geschweige denn können sie so am Modell lernen im Sinne von anhand von anderen Kindern wird jetzt erklärt, was ich in meiner nächsten Aktion machen soll. Und das ist so eine unüberbrückbare Distanz für diesen Inhalt, für das Kind, dass es nicht klappt und nicht ankommt. Und jetzt habe ich das Gefühl, der lernt nicht und der strengt sich nicht an. Viel interessanter finde ich das, es gibt ja so Motivstrukturanalysen in der Psychologie zu sagen, also was sind meine Motive, was motiviert mich, etwas zu tun? Und das ist bei Menschen unterschiedlich. Und so ist es, also so sehe ich das bei Kindern in diesem Modell auch, zu sagen, was für Coaching-Arten erreichen denn dieses Kind und welche muss ich denn für das jeweilige Kind auswählen? Weil mit den anderen beiden Jungs in dem Fall ist es, habe ich eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, mit denen ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, wo ich sie wirklich ernsthaft auch nach ihrer Meinung frage oder wie sie etwas sehen, die ich auch stärker zum Reflektieren von meinen Übungen vielleicht auch anleite, dass sie überhaupt mal in dieses Denkmuster reinkommen. Und das sind jetzt zwei, die, wenn ich die vor der Gruppe coachen würde, hätten die das Gefühl, dass die jetzt negativ im Mittelpunkt stehen. Also die sind zu cool dafür eigentlich, so nach dem Motto, wieso erklärst du mir das denn jetzt? Und so, na klar kann ich das. Und also sie haben, weißt du, wie ich meine? So wie so eine coole Attitüde, eigentlich zu cool, um gecoacht zu werden. Weil sie vor der Gruppe ja so ein bisschen herabsetzt. Dem muss jetzt was erklärt werden. Und da habe ich das Gefühl, dass da manche Kinder zumachen in so einem Format, genau weil das passiert. Also der hat jetzt das Gefühl, schlechter zu sein und dem muss was erklärt werden. Und da habe ich zum Beispiel jetzt für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass da und das meine ich wirklich so, wie ich sage, ein Gespräch auf Augenhöhe, ein Gespräch zwischen zwei gleichwertigen Gesprächsparteien, auch wenn der 11 oder 12 Jahre alt ist und ich ein bisschen älter, dass das Wunder wirkt. Also Wunder für diese ganze Beziehung, die ich zu diesem Spieler dann habe. Weil dieser Coole ist auch oft jemand, der mal eine Übung zerschießt vielleicht, der mal durch seinen flapsigen Spruch oder was halt alle zum Lachen bringt und dadurch die Gruppe an Spannung verliert. Wenn ich ihn aber abhole auf so eine Ebene, dass wir beide auch ein Team sind und zusammen was machen, da habe ich jetzt den Eindruck, dass das wahnsinnig gut wirkt. Und so gehe ich dann bei mir die Gruppe durch und verpasst den dann für mich, weil es einfacher macht und die Komplexität reduziert, wie so ein Coaching-Label, wie so ein Aufkleber und weiß, okay, diese drei Jungs, so wie Spieler A, die verstehen es super, wenn ich das an so einem Beispiel erkläre, in der Start-Stopp-Runde und die können es dann umsetzen und wenn ich sie nochmal kurz erinnere, dann passt es. Die nächsten beiden, das sind welche, da muss ich eher das Gespräch direkt zu ihnen suchen. Bei den nächsten beiden, für die ist es eigentlich am besten, wenn nach der Aktion, wenn so ein bisschen die Spannung abfällt, wenn die extrem angespannt sind, einen Inhalt platziere, den sie dann mitnehmen können in die nächste Form. Und so versuche ich darüber so meinen Coaching-Stil und meine Coaching-Arten auf den jeweiligen Spieler anzupassen, um sein Coaching-Motiv zu treffen. Ist es halbwegs verständlich gewesen, was die Intention dahinter ist?
Verständlich ist es. Ich habe ein paar Anmerkungen. Erstmal eine halb ironische. Erfahrungsgemäß, wenn man Eltern Eindrücke von ihrem Kind erzählt, egal auf dem Platz oder wo auch immer, und es einen positiven Eindruck hat oder eine positive Wahrnehmung, dann wird die meist von den Eltern bestätigt, dass das auch andere Leute so sagen. Also in seltensten Fällen ist das Kind ja dann irgendwie das Problem, beziehungsweise hat ja immer ganz oft diese richtigen Eigenschaften, die man dem zuordnet, dem Kind. Das, was du jetzt beschrieben hast mit, der setzt das um, was ich ihm direkt explizit sage, das macht er sehr gut, dann sagen die Eltern, oh ja, das ist mir auch schon aufgefallen, oder das sagen die Eltern uns auch. Die Lehrer sagen das uns auch. Da müsste man gucken.
Glaubst du nicht, dass das vielleicht auch wirklich so ist? Also, dass ein Kind, das sehr aufmerksam im Fußballtraining ist, auch sehr aufmerksam in der Englischstunde ist?
Das mag sein, das stelle ich gar nicht in Frage, sondern mir ging es eher um die Elter-Kind-Beziehung, die ja dann manchmal schön geredet wird. Anderer Punkt, der mir dazu aber noch einfällt, es wäre natürlich auch mal interessant zu sehen, längsschnittlich, wie denn die Behalterate der scheinbar angenommenen Inhalte ist. Jetzt sagst du, gibst dem was explizit mit oder du zeigst dem irgendwie was, du coachst den und er macht es dann sehr gut in der Übung. In der Regel arbeitet man als Coach ja dann so, oh, ich hake das ab und ich kann mit dem zum nächsten Lernziel gehen beziehungsweise zur nächsten Thematik oder ich muss mich um einen anderen Spieler kümmern, weil der hat ja ein Lernziel erreicht. Jetzt müsste man aber tatsächlich mal überlegen, angenommen in einem 1 gegen 1 habe ich ihm vermittelt, er soll einen Richtungswechsel einbauen oder er soll einen Tempowechsel einbauen und dann hat er das jetzt in unserer 1 gegen 1 Form ganz oft gemacht, nachdem ich das dem erzählt habe. Ist es in 2 Wochen noch genauso? Ist es in 8 Wochen noch genauso? Ist es in 16 Wochen noch genauso? Ist es überhaupt in der Wettkampfsituation auch so? Also nur weil jemand das macht, was ich explizit formuliert oder gecoacht habe, heißt es ja noch nicht, dass es auch langfristig behält und annimmt dann tatsächlich.
Ja, das ist ein Punkt, das war früher, jetzt auch bei mir extremer. Ich habe es wie so ein Imposter-Syndrom, also das Gefühl von einer Hochstapelei zu haben als Trainer. Du coachst was und also wie viel Show-Coaching machst du? Genau quasi unter diesem Aspekt. Also zu wissen, dass ich das zwar erkläre und erklären kann, aber dann hinten raus zu wissen, ist das jetzt wirklich das, wie ich es A formuliert habe und B auch in den nächsten Wochen irgendwie darauf achte, was ihn zu einem nachhaltigen Lernerfolg führt. Riesiger Punkt, weil das macht ja eigentlich erst die Qualität meines Coachings aus. Und ich habe das Gefühl, dass auch wenn ich mich zurück entsinne an, klar ist irgendwie nochmal ein anderes Format, aber so Lehrproben-Themen bei der Lizenz, da geht es ja nur darum eigentlich. Dieses, ich erkenne als Trainer den Fehler und jetzt spreche ich den an und dann hast du eine gute Note. Aber das ist ja eigentlich null, was einen guten Trainer ausmacht. Also als guter Trainer werde ich ja dann, oder kann man mich dann bezeichnen, wenn ich einen Spieler wirklich entwickle mit der Zeit. Und das schaffe ich ja nie über so Momentaufnahme. Und also da bin ich voll bei dir, also wie so ein Fokus zu haben, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, ob eine Entwicklung stattfindet oder nicht. Und da haben wir jetzt ja, also wenn wir zum Beispiel über so Spielprinzipien oder Situationscoaching sprechen, also dadurch, dass ein 2 gegen 1 oder ein 1 gegen 1 oft Bestandteil ist in meinem Training, also jetzt wie beim 1 gegen 1, das ist in jedem Training Bestandteil. Heißt, ich habe in einem Trainingsmonat, wenn ich da 3-mal die Woche Training habe mit einer Mannschaft, da habe ich einfach geschmeidige 12 1 gegen 1 Situationen, also Übungen, 15 Minuten jeweils gesehen von allen Spielern, dass ich da über diesen Zeitraum vielleicht ein besseres Gefühl dafür entwickeln kann, ob der jeweilige Coaching-Punkt, wie dieses Andribbeln in den Raum, Gegner in Bewegung bringen und so weiter, ob das irgendwie Früchte trägt. Also dass es in der 12. Einheit direkt umgesetzt wird, ohne dass der Spieler auch darüber nachdenken muss, ohne dass ich es bewusst nochmal ansprechen muss. Aber dieses Thema, also wir lernen durch Wiederholung, oder da gibt es ja diese schöne Gegenüberstellung, also wir lernen ja auf 2 Arten, entweder durch eine hohe Wiederholungszahl oder durch eine hohe emotionale Intensität. Und ich kann ja im besten Fall irgendwie beides aktivieren. Also indem ich die Wichtigkeit hervorhebe und das noch so tue, dass sie damit eine Verbindung haben, eine emotionale Verbindung. Das kann ja über einen Spruch, einen Witz, einen Reim sein. Also es aktiviert ja nochmal mehr Synapsen als einfach nur dieses verbale Coaching. Und da bin ich dann bei dir. Also ich habe mich auch erwischt irgendwie beim Hinterfragen von das, was ich hier mache, hilft es dem überhaupt? Und ich glaube, wenn ich diese Welt, in der ich coache, reduziere und Elemente aber auch öfter drin habe, deswegen sind wir ja auch Gegner von Periodisierungsplänen, also jetzt im jüngeren Jugendbereich, zu sagen, ich habe da jetzt einen Inhalt in Woche 1 und der kommt in Woche 14 nochmal vor und dann greife ich es wieder auf. Deswegen ist es ja Quatsch, weil das ja dafür sorgt, dass ich jede Woche neue Inhalte platziere und genau das nicht habe. Also ein Gefühl von Nachverfolgbarkeit in meinem Coaching und in meiner Coaching-Effizienz.
Ich glaube, deshalb macht es auch gar keinen Sinn, sich 60 Übungen die Saison über zu überlegen, sondern es reicht eigentlich vor allem Kinderfußball zu sagen, man hat irgendwie 20, 30 Stück und macht die immer wieder und schafft es dann mit seinem Coaching den Fokus zu verschieben und zu gucken, wie reagiert er denn dann. Und dann muss man Coaching wahrscheinlich nicht nur als ein inhaltliches Thema sehen, sondern eben auch ein, so wie du es genannt hast, ein emotionales im Sinne von, manchen Spielern muss ich inhaltlich gar nichts mitgeben, sondern die brauchen einfach nur Aufmerksamkeit, um Sachen zu lernen, vielleicht in Situationen. So, dem kann ich auch irgendeine Story vom Pferd erzählen. Hauptsache, er wurde im Training 2-3 Mal angesprochen, weil er das für sein Lernverhalten einfach braucht, weil er es entweder nicht bekommt oder weil es gewohnt ist, dass es bekommt und deshalb braucht. Das kann ja dann ganz, ganz unterschiedlich sein tatsächlich. Und das alles hat in meinen Augen auch nichts mit Kinderfußball zu tun, also nicht nur mit Kinderfußball zu tun, sondern das wird auf Erwachsenen- und Profi-Ebene 1:1 genauso laufen, bin ich mir ziemlich sicher, tatsächlich. Ich wollte eigentlich noch was zu dem Augenhöhen-Thema sagen.
Schieß los.
Bin aber überlegen, ob es den Rahmen sprengt. Und zwar eine Beobachtung, die ich gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin umgeben von sehr, sehr vielen kleinen Kindern in meinem sozialen Umfeld.
Das hört sich dann zu weird an, ja.
in meinem sozialen Umfeld durch Neffen, Nichten, Nachbarskinder und was es nicht alles gibt. Also klein im Sinne von 2 bis 6 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann noch nicht viel fußballerisch mit denen machen tatsächlich, das lohnt sich gar nicht. Und trotzdem ist es meine Augenhöhe sozusagen und diese Umgang mit denen ganz, ganz anderer als der von oftmals anderen Erwachsenen, weil ich mich von Sekunde 1, so wie du jetzt gesagt hast, auf diese Augenhöhe einlass und mit denen auf eine Art und Weise kommuniziere und auch Sachen platziere, also ich habe ein Fahrrad bekommen am Wochenende, ein neues, und es ist ein sehr farbiges Rennrad. Und das Nachbarskind ist mit dem pinken Fahrrad durch die Gegend gefahren, mit 3 Jahren oder 3,5 Jahren, also sehr wackelig noch. Und standen Eltern und Erwachsene drumherum. Und ich bin da hingelaufen und habe gesagt, schau mal, mein Fahrrad hat ganz viele tolle neue Farben. Deins ist ja auch, oder helle Farben, deins ist ja auch super. So. Ohne auch irgendwie vorher Hallo zu sagen oder irgendwie mal kurz zu beobachten, wie man das sonst als Erwachsener irgendwie macht, sondern einfach so ganz, ganz straight raus. Und du hattest sofort, und wir haben uns noch nicht oft gesehen vorher, du hattest direkt so eine Bindung, so eine emotionale und so eine Augenhöhe, die sie gefühlt mit den anderen Erwachsenen drumherum nicht hatte. So. Und wenn man das vielleicht auch versucht, mal als Trainer ins Training mit einzubauen, so, das, was wir ja immer fordern mit Handschlag und dann geht's Training los, kann gut sein, aber man kann ja durchaus auch mal damit spielen, irgendwie zu überlegen und sich anzuschauen, wie sagen die sich denn gegenseitig Hallo in der Gruppe, wie verhalten sich denn manche Spieler, also so wie du es beschrieben hast mit den 2 Stück, die ein bisschen cooler sind vielleicht in deiner Trainingsgruppe, um sich denen ihrer Verhaltensweise anzupassen und dann so ein bisschen die Rolle als Erwachsener, als Trainer zu verlassen, um auf Augenhöhe mit denen kommunizieren zu können.
Ja, dieses Beispiel mit dem Handshake, ich habe das bei dieser Gruppe, die ich ja auch nicht kannte, eingeführt vor so 5 Wochen. jetzt am Freitag das Erlebnis, dass also ich war schon da, habe aufgebaut, ein paar waren auch schon da und die haben halt so ein bisschen auf ein Tor geschossen und hat der eine zum anderen gesagt, ey, du hast dem Sakko doch noch gar nicht Hallo gesagt, geh doch mal hin. Und der war aber schon bei mir, der dann gesagt, nee, ich bin noch gleich zu ihm. Was ich nämlich auch gemerkt habe, dass sie dann halt jetzt rauslaufen, was mir die Möglichkeit gibt, kurz mit denen zu sprechen, weil dann ich habe denen auch gesagt, so, ihr seid erst im Training, wenn ihr mir Hallo gesagt habt. Erst dann seid ihr pünktlich da, sozusagen. Das gibt mir die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Aber genauso, wie ich von ihnen erwarte, zu mir zu kommen, gehe ich auch zu ihnen, wenn das für mich nur so 2-3 Meter Umweg sind, um ihm auch das Gefühl zu geben, ich nehme dich wahr, ich habe gesehen, dass du da bist und ich mache mir jetzt die Mühe, hier rauszulaufen. Und ich bin eben nicht der Erwachsene und die Autoritätsperson, wo du jetzt hinterherlaufen musst, sondern ich bin auch für dich da und gehe auf dich zu, um dir Hallo zu sagen. Und das hat jetzt dann, das hat 5 Wochen gedauert, eine schöne Dynamik angenommen, weil es gleich eine andere Atmosphäre ist, irgendwie, zu der man sich begegnet, mit einem klaren Rahmen auch. Hey, wir sagen uns Hallo und diese Regeln, die wir dann brauchen, damit sowas funktioniert, ist dann was, das merkt man ja auch in der Schule, da habe ich halt das Beispiel dann auch gebracht, oder als Elternteil, also wenn ich meine Regeln nicht konsequent durchsetze, dann werden die natürlich immer weiter gebeugt, und so ist für mich halt als Trainer, die ersten 4 Wochen waren schon auch dieses Ansprechen, du musst mir Hallo sagen, das ist, so gehen wir miteinander um, und dann klappt's, und dieses auch zugehen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, so wie du es auf das Kind mit dem pinken Fahrrad gemacht hast, öffnet eine ganz neue Ebene, was weg ist von, es ist der nächste Erwachsene, der mir die Welt erklärt. Sondern hier ist jemand, der mich wahrnimmt, der mich sieht, für den ich nicht nur einer von vielen bin. Und das, ja, entspannt die gesamte Trainingsatmosphäre ungemein. Und weil ich genau das, diesen respektvollen Umgang auch mit dem Querulanten machen kann, der sonst vielleicht viel Quatsch macht und viel Scheiß macht während der Einheit. Auch ihn wird das in seinem Verhalten verändern, weil er nicht mehr quasi das Training dieses Erwachsenen zerschießt in dem Moment, sondern er sich schon überlegt, will ich das jetzt? Wir haben uns vor 5 Minuten haben wir uns noch gut unterhalten mit ihm. Er hat mich gefragt und er hat Interesse gezeigt und jetzt entscheide ich mich wirklich aktiv dafür, dass ich jetzt irgendwas mache, was ihm schadet. Und ich merke, das machen Kinder einfach seltener. Gut, Josh, ich spiele den Ball mal dir zu.
Sehr gut. Ich habe eine Sekunde zu lang gebraucht fürs Draufklicken. Bevor wir zur Neues von der Basis kommen, da gibt es nämlich eine Frage vom Olli, die der an unserem Podcast gestellt hat. Ist dann sozusagen gar kein Tipp. Gibt es einmal kurz den Hinweis an alle in und um Berlin, und zwar ein Pilotprojekt. Wir, Advanced Football, mit dem Berliner Fußballverband arbeiten in der Trainerlizenzverlängerung zusammen. Das bedeutet, Digitales trifft auf Präsenz. Digitales trifft auf Präsenz tatsächlich. Bedeutet, man kann die Vor- und die Nachbereitung der Präsenz über unsere Plattform machen und kann sich, nachdem man auch die Präsenz absolviert sind, das sind 3 Phasen, ganze 10 Lerneinheiten für mindestens seine C-Lizenz anrechnen lassen. Wer dazu mehr wissen möchte, kann das gerne mal nachschauen in den Shownotes, da packe ich den Link rein. Wichtig, es gibt nur 20 Plätze, das Ding ist am 24. April, Montag, also gestern, live gegangen. Wahrscheinlich sind bis morgen, Mittwoch, dann alle Sachen schon oder alle Plätze schon belegt. Deshalb schnell sein tatsächlich, ist ein geiles Pilotprojekt, ist für uns endlich auch so ein Schritt, wo wir sagen, da muss es sich hinbewegen, weil nur Edubreak und Blended Learning, was manche Landesverbände machen, funktioniert nicht. Man muss es noch niederschwelliger halten. Also wer sich da mal reinlesen möchte und es ausprobieren möchte, kostet es auch nicht die Welt. Gerne mal in die Shownotes schauen.
Was ich da ergänzen würde, ich glaube, das ist die erste Lizenzverlängerung, deren Effizienz messbar ist. Über das Format, wie wir es aufgebaut haben, wir haben ja das Thema Trainingseffizienz. Das würde ich mir eh für alle Lehrgänge und alle Maßnahmen von allen Verbänden wünschen, dass ich einen Vorher-Nachher-Vergleich für mich selber als Trainer machen kann, wenn ich das denn will. Dass ich bestimmte Sachen, auf die ich achte oder jemandem sage, der soll mitstoppen, mitzählen, durchzählen, was auch immer, in meinem Verhalten und dann habe ich eine Fortbildung, die einen bestimmten Bereich daraus sensibilisiert. Wir haben ja jetzt Trainingseffizienz, also das Nutzen von Trainingszeit. Und das brechen wir in KPIs runter, also welche zwei, drei Sachen muss ich in meinem Training mal analysieren? Ja, reicht eine Handykamera aus dafür? Dann haben wir die Maßnahmen von uns, in Präsenz wieder von uns. Und dann habe ich eine Ausgangsmessung. Und jetzt kann ich vergleichen, wie gut ich geworden bin, wie gut ich das umsetzen konnte, was mir hier bereitgestellt wurde. Das gibt A, uns Rückschluss und dem Verband Rückschluss darüber, ob das Sinn macht, diese Art der Vermittlung. Und der Teilnehmer bekommt ein viel besseres Gefühl dafür, dass er nicht nur Lerneinheiten abgesessen hat, sondern er hat schwarz auf weiß, dass er seine Trainingsarbeit verändert hat. Und das ist doch der Sinn von so einer Maßnahme, dass ich nicht alles mache wie vorher, sondern dass ich irgendwo eine Anpassung drin habe. Und deswegen feiere ich dieses Format auch so, weil ich sage, das ist das erste Mal, dass es nicht einfach nur gemacht wird, damit es gemacht ist, sondern ich habe einen Beleg dafür, dass sich etwas ändert.
Genau, und wenn ihr jetzt bei einem Verband arbeitet, egal welcher Größe und welcher Couleur, dann sprecht doch euren Chef oder wenn ihr selber Chef an oder selber Chef seid, uns an. Wir sind offen für sowas, egal auf welcher Ebene. Hauptsache, es geht um eine Sache, nämlich den Nachwuchsfußball besser machen. Das ist für uns das große Ziel dahinter. Und wer da Lust drauf hat, gerne uns ansprechen. Kanäle gibt es genug, über die man uns erreichen kann. Jetzt aber Neues von der Basis mit einer Frage von Olli. Und zwar, leider, dummerweise habe ich jetzt gerade erst gelesen, ich habe es überlesen, eine Woche zu spät, weil der Elternabend war schon. Aber Olli, hoffentlich noch im Nachgang. Und zwar folgende Situation, da würde ich gerne deine Einschätzung auch mal dazu hören, Sakko. Ich lese den Text mal vor. Für die D-Jugend haben wir für kommende Saison genug Kinder für zwei Mannschaften. Circa 14 mal 2011er und 14 mal 2012er. Dabei haben wir in beiden Jahrgängen sehr spielstarke Kinder, unter anderem drei Kinder, die beim Stützpunkt sind und ab und zu beim NLZ mittrainieren. Als auch Kinder, die gerade erst mit dem Fußball angefangen haben oder auch Kinder, die nicht bereit sind, mehr zu spielen bzw. zu trainieren als nötig. Ich würde es gern nach Spielstärke einteilen, weil dann meiner Meinung nach alle mehr Spaß am Fußball haben und keiner ständig unter- bzw. überfordert ist. Diejenigen, die für strikte Trennung nach Jahrgängen sind, meinen, dass dann innerhalb des Jahrgangs kein Zusammenhalt entsteht und die Kinder des älteren Jahrgangs, die in der D2 spielen, sich abgeschoben fühlen. Was tun? Sakko, jetzt sind wir beide auf dem Land aufgewachsen, im gleichen Verein. Und da ist es auch immer die gängige Argumentation, dass der Zusammenhalt immer innerhalb dieser Jugend nicht mehr funktioniert. Und dass dann eine Zweiklassengesellschaft von coolen Kids und nicht so coolen Kids entsteht. Wie siehst du das denn tatsächlich?
Ist ja mehrdimensional als Thema. Oder nennt man das multifaktoriell? Also es ist gar nicht so einfach jetzt auch für mich eine ganz klare Antwort direkt zu finden. Ich kann mich dem Thema nur etwas annähern. Und zwar ist es also auf der einen Seite, was wir grundsätzlich auf diesen ganzen Fortbildungsveranstaltungen ja auch immer sagen, wenn diese Frage kommt, weil sie kommt sehr oft, für die Trainingsqualität und für die Möglichkeit, dass die Kids sich entsprechend ihrem Leistungsstand entwickeln, ist die Trennung nach aktuellem Leistungsvermögen die beste Entscheidung. Das beugt Probleme voraus, die da sind, Über- und Unterforderung der einzelnen Spielerinnen in den Trainingsgruppen. Sonst habe ich genau den Fall, der irgendwie so ein bisschen beschrieben ist. Ich habe nach Jahrgang getrennt, habe in diesem Jahrgang dann ein extremes Leistungsgefälle, was früher oder später dafür sorgen wird, dass die vielleicht in diesem Leistungsgefälle sich oben bewegen, den Verein verlassen, weil sie das Gefühl haben, das macht keinen Spaß mehr mit denen. Und die sich am unteren Ende dieses Leistungsgefälles bewegen, die hören ganz auf, eben aufgrund von Frustration. Dieses Modell von der Gute lernt den weniger Guten, also Ja, okay, ich achte mal nicht auf Pädagogik, und also pädagogisch perfekt korrekte Ansprache, sondern der Gute und der Schlechte und der Gute, der achtet auf den Schlechten, und der Schlechte lernt vom Guten. So, das ist ja Quatsch. Also, das ist in der idealisierten Welt, wo ich genug Betreuer habe, die darauf achten können, wie sich dann jeder fühlt in dem Moment, sage ich, ja, das kann durchaus sein, dass es dann irgendwie passt. Aber in der Realität ist es so, dass das halt nicht passiert und der eine den anderen auffrisst und zwar regelmäßig und dann hat er keinen Bock mehr. Und jetzt bin ich alleine in so einer Gruppe, jetzt soll ich das alles managen? No chance. Das funktioniert einfach nicht. Was funktionieren kann, ist ja auch ein kleinerer Trainingsbetrieb, also dass ich in, was sind das jetzt, 24 Kinder, die könnte ich auch in Sechsergruppen einteilen und so eine Art Stationsformat anbieten, wo ich nur diese Sechsergruppen trainiere, was ja diese Leistungshomogenität nochmal befördert, also dass ich Gruppen habe, die leistungstechnisch näher aneinander sind. Und dann lasse ich sie durchrotieren und dann trainieren sie als eine Trainingsgruppe, nämlich die Vereins-D-Jugend, aber eben jeder in seiner Leistungsgruppe. Und ich bin auch ein Freund davon, dass ich am Monatsende sowas wie ein, wobei ich kann nicht sagen, ich bin ein Freund davon, ich habe das noch nie gemacht, aber ich finde jetzt die Idee nicht schlecht, dass ich wie so einen Leistungstest habe, weil was ja ein großes Problem sind ja nicht die Kinder, sondern die Eltern. Die sagen ja dann, warum spielt mein Junge in der D2? Oder warum spielt mein Mädchen in der D2 und der so und so in der D1? Ja klar, weil der Trainer ist halt so. Und da geht es ja das Geschacher los für die Kinder selbst, wenn die am gleichen Tag trainieren, da zusammen im Auto hinfahren und dann einfach in zwei Gruppen gehen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir Kinder traurig sind, deswegen, wenn ihm das Training an sich einfach Spaß macht, ja. Ob er jetzt von seinem Freund getrennt ist für den Moment oder nicht und er mit anderen Freunden zusammenspielen darf, ist es ja nicht so schlimm. Aber ich kann zwei Gruppen gegeneinander spielen lassen oder so ein 1-gegen-1 Champions League Turnier mit Auf- und Abstieg. Und das ist halt die Einteilung für den nächsten Trainingsmonat. Die drei Felder, die halt ganz rechts sind, das sind dann Trainingsgruppe 1. Die nächsten drei Felder sind Trainingsgruppe 2, 3, 4. Oder ich gebe den Teamnamen dann. Hey, nächsten Monat trainierst du bei Real Madrid, du beim FC Chelsea, du beim FC Bayern München und du beim FC Barcelona. Und das sind einfach die Trainingsgruppen und die machen aber alle das Gleiche. Ich kann nicht sagen, die bekommen jetzt besseres Training, weil das ist ja auch ein Problem in diesen Zweiermannschaften. Die Zweiermannschaften bekommen den unerfahrenen Trainer. Die Zweiermannschaften bekommen den Trainer, der eigentlich keinen Bock hat. Und dann stecke ich die zusammen und dann macht es denen natürlich noch mal weniger Spaß, weil die in einem noch mal schlechteren Setting sind.
Absolut wichtiger Punkt. Vor allem, was ganz oft dann passiert, man teilt es ein und dann ist es in Stein gemeißelt für ein halbes Jahr. Also ja. Selbst wenn ich mir jetzt den Arsch aufreiß, habe ich da no chance. Mir kommt aber gerade ein Geistesblitz an einer Idee. Folgendes, wie wäre es denn, wenn man monatsweise die Gruppen nicht nach gut, sehr gut und schlecht einteilt, sondern nach den Stärken? Das bedeutet, im Monat 1, also ich mache einen Test und im Monat 1 kommen alle zusammen, die Top 30%, also die schnellsten 30% kommen in eine Gruppe meines Teams. Und die langsamsten 30% und so die mittendrin, die 30%. Im zweiten Monat kommen die gemeinsam in eine Gruppe, die stärksten Schüsse haben oder den besten Torabschluss, je nachdem, wie man das differenzieren möchte. Also alle, die weiß nicht, bei Level schießen halt immer in die letzte Runde mit dazukommen, die da am besten abschneiden. Und im dritten Monat sind es die Top 30%, die dribbeln können, kommen in eine Gruppe und die 30%, die halt noch nicht so gut dribbeln können, sind in der Mitte und dann gibt es noch die 30% oder 33%, die nicht so gut dribbeln können, die kommen ganz unten. Und im vierten Monat mache ich das auch nochmal, da geht es dann nach dem Thema Bewegungstalente oder Bewegungstalent. Und dann gibt es nochmal 5 Monate. Kann. Genau, also dass man das gar nicht so ganzheitlich im Sinne von, wer am besten Fußball spielt, sondern dass man die halt irgendwie nach anderen Attributen einfach mal testweise versucht zu differenzieren.
Das wär ganz interessant, weil ich könnte zum Beispiel so einfach einen Slalom-Parcours aufbauen auch. Und dann werden Zeiten genommen. Und die Zeit, die du da hast, die sagt nicht, dass du gut oder schlecht bist, die sagt nur quasi die Einteilung für den nächsten Monat, damit wir auf das, was dir fehlt, am besten eingehen können.
Ja, aber die schnelle Zeit sagt ja schon, dass ich schnell bin.
Ja, klar. Also das Kind bekommt ja ein Feedback dadurch. Und natürlich wissen die so, ich bin weit vorne und ich bin weit hinten. Aber die Argumentationslinie, warum wir das machen, ist ja, so, jetzt stell ich mal vor, wir lassen hier Platz 1 gegen Platz 24 spielen. Das bringt ja beiden nichts. Das ist so wie wenn ich gegen Messi spielen müsste. Da hätte ich keinen Spaß mehr nach 5 Minuten. Und der wahrscheinlich schon nach einer Minute nicht mehr. Und das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen, dass man genauso viele Aktionen gewinnt, wie man auch verliert. Und dafür ist es wichtig, dass man gegen Spieler spielt, die halt gleich weit sind. Man könnte auch mal so einen anthropometrischen Monat machen. Also die größten 6 spielen in einer Gruppe, die mittleren 6 und die kleinsten 6 spielen für den Monat. Es gibt tatsächlich einige Handlungsmöglichkeiten. Das Ding ist, rein organisatorisch ist der Aufwand in der Umsetzung nicht so groß, weil ich muss einfach nur 3 oder 4 Übungen anbieten für das Training, die ich sowieso mache, auch wenn ich nur eine Mannschaft trainiere. Ich betreue meine Station und am Ende gibt es halt trotzdem das Turnierformat, wo ich ja halt dann die Teams wieder durchmixen kann. Aus jedem Team kommt ein Spieler, da haben wir Vierermannschaften, dann haben wir 6 Vierermannschaften, bauen 3 Felder auf und dann geht's ab. Das kann ich super einfach gestalten. Jedes Training wird dadurch eigentlich leichter. Ich könnte in die Gruppe schreiben, hey, morgen bitte, hier, das ist unsere Trainingsstruktur. Du machst 1, ich mach 2, du machst 3, du machst 4 und dann macht jeder seine Übungen und dann geht es am Ende ins Turnier. Heißt, es wäre super entspannt, dieses Training zu planen. Die Kids kommen an, die Gruppen sind eingeteilt, dann rotieren sie durch und fertig. Und kein einziger Trainer hat Stress damit, weil du immer eine leistungshomogene Gruppe trainierst. Wie geil ist denn das? Es scheitert nur daran, dass da jetzt ein Vater sitzt, der die D1 trainieren möchte, weil sein Sohn gut ist, und der sich einen drauf scheppern kann, wenn er die Leistungsstaffel gewinnt oder irgendwie in dieser Liga weit vorne mitspielt und der sagt, auf so einen Quatsch habe ich keinen Bock. Der ist ja das einzige Problem, dass er
Du
sagt,
meinst mit dem, du
mein.
meinst mit, du meinst mit dem Top-Scheppern, oder?
Ja. so, und der ist nämlich nur das Problem, weil diese Argumentationslinie von, das ist meine Mannschaft, die ist halt immer noch vorhanden. Und solange wir das dann nicht rausbekommen, haben wir ein Problem. Umso einfacher ist es natürlich, je früher ich das einführe als Verein, so ein System generell, desto leichter finde ich ja auch neue Leute, die mir helfen können. Weil dieses Prinzip Mannschaftstrainer und hoher zeitlicher Aufwand lange, das fällt ja so ein bisschen weg. Weil ich einfach nur eine Gruppe kompensieren muss, falls mein Trainer nicht kann. Das Einzige, wo ja dann jetzt die Frage kommt, ist, was ist am Wochenende? Also, jetzt hat die D1 ja einen Spieltag und die D2 einen Spieltag, wenn wir 2 Mannschaften gemeldet haben. Mixen wir die auch durch? Also, dass halt Trainingsgruppe 1 und 2 jetzt spielen diesen Monat die 6 oder die 12 größten. Am Samstag gegeneinander oder miteinander und die 12 kleinsten und dann die 12 schnellsten und die 12 langsamsten. Das wäre für die Teamdynamik, wäre das mal ganz interessant zu sehen. Aber da wäre dann die Frage, wie stellen wir die Mannschaft für den Wettkampf auf? Hast du da eine Idee?
Jetzt verstehe ich auch, wieso die ganzen Bundesliga-NLZs bei den Turnieren immer mit den Ochsen auflaufen. Die haben auch dieses System schon verinnerlicht.
Wahrscheinlich,
Das
ja.
ist
Da
gar
spielen
kein
immer die gleichen
Zufall.
12.
Ja, sowas. Ja, Wettkampf ist einfach, glaube ich, unfassbar schwierig und lässt sich nicht pauschal beantworten, weil es ja sehr, sehr vereinsabhängig ist auch. Also es gibt halt Vereine, die da sehr, sehr viel Wert drauf geben. Das wirst du da auch nicht rauskriegen. Ich glaube, da muss man dann schon differenzieren zwischen D1 oder D2. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn das ein Verein ist, der einfach gut geführt ist, wo eine schöne Kultur herrscht, auch untereinander, dass es dann kein Problem ist, wenn man da durchtauscht. Und prinzipiell ist bei diesem Ansatz, und das ist einfach nicht nur in der Talentförderung, sondern auch jetzt hier so im Kleinen, wenn wir über den Breitensport sprechen, es geht darum, dass diese Systeme, die man einführt, dass die flexibel gehalten werden. Und zu sagen, wir haben jetzt 12 sehr gute und wir haben 12 nicht so gute und die lassen wir ein halbes Jahr oder teilweise ist es ja auch dann über ein ganzes Jahr, das funktioniert halt nicht, schlicht und ergreifend. So. Und da muss ich einfach flexibel bleiben, schauen, was habe ich für Lösungen, was habe ich für Varianten, die ich anwenden kann. Und dann probiere ich es einfach mal aus. Also organisatorischen Aufwand habe ich sowieso im Kinderfußball, weil ich auch jetzt bei, warte, ich schaue nochmal, was der Olli geschrieben hat. Selbst bei 2x14 Kindern muss ich trotzdem irgendwann die Ersatzspieler rüberschieben, von der D1 runter zur D2 und von der D2 zur D1 hoch. So, das passiert sowieso. Also organisatorischen Aufwand habe ich immer und dann kann ich da ruhig auch mal ein bisschen experimentieren. Und dann ist es wie bei so vielem im Vereinssport, das braucht einfach seine Zeit, bis Erwachsene vor allem damit schwanger gehen können und sich das irgendwie versuchen können, in ihr Weltbild zu pressen, wie auch immer.
Was ich auch geil wäre, ich überlege gerade, du hast ja dann zum Beispiel donnerstags das zweite Training in der Woche und Samstag ist jetzt der D-Jugendspieltag. Und donnerstags machst du ja auch dein Abschlussturnier. Das machst du vielleicht sogar in der zweiten Einheit ein bisschen länger. Und spielst Hin- und Rückrunde. Also wenn du 4 Mannschaften hast, hast du dann 6 Spiele. Die dauern ja nur so 7-8 Minuten. Und diese Platzierung der einzelnen Mannschaften nehme ich für meine Einteilung am Wochenende. Also Turniersieger und zweiter Platz des Turniers, die spielen dann das D1-Spiel von mir aus und die anderen spielen das D2-Spiel. Dadurch kann es sein, dass je nach Mannschaftseinteilung und Leistungsbereitschaft auch innerhalb dieses Turniers ein sehr guter Spieler des D2-Spiels am Samstag spielt, weil er mit seiner Mannschaft halt im Rahmen dieses Mini-Turniers im Training einfach nicht so viel gewonnen hat wie die anderen. Tut aber der D2 am Samstag halt extrem gut, weil das dann vielleicht der beste Spieler auf dem Platz ist, der dafür sorgt, dass die Truppe dann auch performen kann in Summe.
Wie gewährleistest du die Zusammenstellung oder wie funktioniert die des Trainingsturniers? Tendenziell fällt einer runter, der hat jede Woche Pech, weil er mit dem nicht ganz so guten zusammenspielen muss. Und wenn ich jetzt ein 4 gegen 4 spiele, dann ist das schon ein Viertel meiner Mannschaft. So. Und dann spiele ich immer nur D2, obwohl ich eigentlich ganz gut bin.
Ja, einen Moment.
Ich glaube, dann muss man Zufallsprinzip Karten ziehen lassen.
Also entweder kompletter Zufall oder aber wenn du so wie so Leistungsindikatoren hast, also zum Beispiel diese Slalomgeschwindigkeit nehmen würdest, dann könntest du ja aus jeder Gruppe einnehmen. Also du hast 4 Trainingsgruppen gebildet und zwar die 6 schnellsten im Slalom, die 2/6 schnellsten, die 3/6 schnellsten und die 6 schnellsten. Die 6 zweitschnellsten, die 6 drittschnellsten und die 6 viertschnellsten. Und wenn du jetzt aus jeder Gruppe einnimmst für das Abschlussturnier, dann ist ja jede Mannschaft bestückt quasi mit Spielern, die da gute Werte haben und schlechte Werte. Dann wäre es relativ gleich verteilt über die Mannschaften hinweg. Und wenn du das nehmen würdest, auch mit quasi einem großer, mit einem mittelgroßen, mit einem kleinen, dadurch würdest du gewährleisten, dass die Mannschaften ein bisschen breiter streuen in der Leistungseinteilung. Ich merke aber auch, dass bei diesem Erklärungsansatz, den wir hier jetzt fahren, also das schlägt ja jeder Trainer aus dem Breitsport war in die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, wie soll ich das denn überhaupt jemandem erklären, der hier nur einmal die Woche da ist. Deswegen sage ich, also wenn man die Pistole auf die Brust setzen müsste, dann Einteilung nach Leistungsstufen, aber transparent machen, was die Leistungskriterien und die Einteilung ist. Dann veröffentlicht man einen Katalog für die Eltern, sagt, diese 5 Sachen sind uns wichtig und es sind nicht nur die D-Jugendtrainer, sondern auch noch die C-Jugendtrainer und der Jugendleiter und die bewerten alle und alle Bewertungen von den einzelnen Leuten fließen dann in die Mannschaftseinteilung. Dann kann sich kein Elternteil beschweren, dass jetzt der D1-Trainer hat den halt jetzt dazugenommen, sondern nein, es ist eine Entscheidung, die über mehrere Instanzen fällt, die eine gewisse Transparenz hat. Und dann ist das die Einteilung für, wie du sagst, von mir aus den nächsten Monat oder die nächsten 2 Monate. Und dann gibt es erneut diesen Tag, wo wir gucken, wie es denn jetzt ist.
Und das heißt nicht D1 und D2, sondern das heißt Team Blau und Team Weiß, je nachdem, was die Vereinsfarben sind, so wie es Alba Berlin macht zum Beispiel. Und es nimmt allein schon durch die Sprache, allein schon ans Drandenken, nimmt es extrem viel Feuer aus dieser ganzen Thematik, wenn ich das über andere als nicht, was ist das? Oh, scheiße, egal.
Ding hat es auch gemacht, Barcelona auf den Kinderturnieren. Also die spielen mit U11.
Blue und Red.
Ja, die haben die spanischen Namen dafür. Ich weiß nicht.
Okay, ich habe noch eine Sache, ja. Weil du gemeint hast, dass unsere Zuhörer die Hände über den Kopf zusammenschlagen bei dieser Idee. Wir haben ja sehr viele schlaue Zuhörer und ich bin mir sicher, dass es irgendeinen Papa oder irgendeine Mama gibt, die super mit Excel umgehen kann. Wie wäre es denn, wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlen würde und mal so eine Systematik bei Excel aufbaut, wie man diese Kategorisierung sehr einfach vornehmen könnte? So, ich habe meine 24 Jungs und Mädels, schmeiß die in diese Excel rein und dann kann ich verschiedene Tests machen und dann kategorisiert es das automatisch. Wenn sich da mal jemand annehmen möchten, wir teilen es dann gerne. Die Credits gehen auch direkt an die Person, die es ausgearbeitet hat. Können es auch noch mit auf die Plattform packen. Da sind wir ja ganz uneigennützig.
Ah, jetzt ein kleines Briefing ist ja, ich habe meine Spieler, die ich untereinander schreibe, die Spielernamen, und gebe denen dann wie den Wert zum Beispiel für Körpergröße, Geschwindigkeit, Wert im Slalom-Test, und dann brauche ich in dieser Y-Achse brauche ich verschiedene Werte, und dann könnt ihr mir die Tabellenblätter ausspucken, wo das die Spieler einkategorisiert nach diesen Werten, oder wer sich mit so Pivot-Kram oder sowas auskennt, auch sowas. Aber ich habe einen Spieler, der hat 6 Attribute, und diese 6 Attribute lässt ihn ein Ranking zu mit allen anderen Spielern innerhalb des Kaders, und dadurch entsteht meine Trainingsgruppe über die nächsten 6 Monate. Das sowas wäre richtig geil, Leute.
Okay, sehr gut. Sakko, wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit auf der Uhr. Ich spare mir mein Thema für nächste Woche auf. Das passt nämlich auch thematisch 0, gar nicht hier dazu. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Nochmal der Hinweis, bitte kommentieren, bewerten, liken, streuen, teilen, was auch immer mit dem Podcast, aber auch allen anderen Geschichten. Und nochmal der Hinweis, für Fußballvereine ist unsere Videoplattform komplett kostenlos. Kostet nichts, gibt keinen Haken. Sakko hat extra ein Video dazu gemacht, wo er nochmal sagt, gibt keinen Haken. Wer trotzdem.
Da vielleicht der Zusatz auch, es ist auch für den Trainer aus diesem Verein nicht kostenpflichtig, weil wir das auch merken. Weil die Kommunikation, das ist für Vereine kostenlos, hat manche Vereine dazu veranlasst zu sagen, ja, für den Verein ist es kostenlos, sich zu registrieren, aber da müssen die Trainer zahlen. Das ist ja völliger Quatsch. Also es geht darum, dass jeder Trainer einen kostenfreien Zugang bekommt, wenn sich der Verein registriert. Deswegen bitte diese Info, auch wenn ihr das schon habt, an den Trainer vom nächsten Wochenende weiterleiten, an die anderen. Es geht darum, dass möglichst viele Menschen und auf möglichst vielen Plätzen besseres Training angeboten wird. Und dafür brauchen wir auch diejenigen, die jetzt schon einen Zugang über ihren Verein haben. Kommt raus aus eurem Konkurrenzdenken, dass ihr gegen die E-Jugend nächste Saison spielen müsst und die ja nicht besser werden sollen. Das ist Quatsch. Helft doch bitte auch den Kindern dort, dass sie sich entwickeln und wir endlich mal wieder eine WM gewinnen.
So nämlich. Vielen lieben Dank, Sakko, bis nächste Woche. Obwohl, das ist ein Feiertag, müssen wir uns mal überlegen, wann wir die Aufnahme machen. Wahrscheinlich nicht am Montag.
Auf dem Bollerwagen.
Zum Beispiel. Sehr gut, Sakko, mach's gut.
Bis denn.